NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Wir fragen nach den, na nennen wir es mal, aufregenden Theatertagen von Berlin in Ihrer Redezeit heute Abend. Politik als Spektakel, welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien? Die kostenlose Telefonnummer zum Mitreden ist wie immer die 08000-441777, 08000-441777. Politik als Spektakel, welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien? So richtig hat sich die aktuelle Asyldiskussion in Berlin und München, vielleicht ja auch Wien, immer noch nicht beruhigt, aber immerhin scheinen die Gespräche wieder etwas sachlicher zu verlaufen. Es waren ja wohl keine Sternstunden der Demokratie, als sich die Köpfe der Unionsparteien bei dem strittigen Flüchtlingsthema in persönlicher Abneigung behagten. Es wurden politische Partner unter Druck gesetzt, Forderungen mit Ultimaten gestellt, ein Rücktritt angedroht oder in Aussicht gestellt, je nach Blickwinkel, und so Endzeitstimmung für die Regierungskoalition verbreitet. Konstruktive, themenbezogene Diskussionen? Fehlanzeige. Nein, Personen und ihre Befindlichkeiten standen im Mittelpunkt, als es eigentlich um Sachfragen gehen sollte. Was lösen solche Prozesse bei uns, bei den Wählern aus?
Die CDU, CSU ist so zerstritten, dass man gar nicht weiter zusammenarbeiten kann. Ich finde die ganze Sache einfach nur peinlich, wie die Leute so miteinander umgehen.
Es ist ja sowieso im Moment sehr offensichtlich, dass die ganzen Parteien sich ziemlich zerstreiten und überhaupt nicht an der Sache arbeiten, was natürlich nicht gut ist. Aber solange ich lebe, ist ja fast eigentlich Merkel nur an der Macht. Und wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Ländern, so wie Nordkorea oder jetzt USA, die ja immer sehr laut sind, finde ich es eigentlich besser, wie es ja in Deutschland ist. Also dass die Merkel quasi immer eher ruhig ist und eher zurückhaltend ist, weil so eskaliert eben ein Streit nicht. Und das ist immer das Beste, dass man ruhig bleibt und nicht streitet.
Streit finde ich ja erstmal gar nicht unbedingt immer negativ. Und ich finde, wenn man sich auseinandersetzt, ist das was Positives, auch gerade in der Politik. Und ich bin noch mit Franz Josef Strauß aufgewachsen und da war ja viel Streit dann so zu sehen und man konnte sich dann auch damit auseinandersetzen und eine eigene Meinung dann auch bilden. Allerdings ist es jetzt so, dass man immer mehr das Gefühl hat, man kann keinen Einfluss mehr nehmen und die Leute sind müder geworden. Jugendliche gucken häufig auch gar nicht mehr hin.
Bei mir baut sich schon Frust auf. Bei Herrn Seehofer empfinde ich das schon so, dass es eigentlich nicht nur um die Sachebene, sondern um Machtdarstellung geht. Das macht dazugehören, aber ich würde mir schon wünschen, dass wir in vielen Dingen eben auf der Sachebene bleiben und die dann ausdiskutieren und eben nicht um die Machtpositionen kämpfen, viel mehr Sachebene.
Politik als Spektakel. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien? Das ist das Thema heute in der Redezeit. Und wenn Sie mitdiskutieren wollen, welche Beobachtungen haben Sie gehabt? Wie schätzen Sie die ganze Lage ein? Sind Sie auch ein bisschen genervt von dem, was sich da in Berlin, München abgespielt hat in den vergangenen Tagen? Dann rufen Sie uns an, sagen Sie uns Ihre Meinung, stellen Sie Ihre Fragen kostenlos wie immer über 08000-441777, 08000-441777. Die ersten Meinungen, die wir gerade gehört haben, hat Silvia Buckel gesammelt. Und ich setze jetzt noch einen drauf. Ich habe eine E-Mail hier von Karin Ballhaus aus Braunschweig. Sie schreibt, Staatsschauspieler Seehofer und seine bajuwarische Clique haben die Bundesregierung, unser Land und die EU beschädigt. Seehofer ist mit seinem Rücktritt vom Rücktritt ein Risiko für die Regierung, auch in der Zukunft. Dieser Querulant ändert sich nicht mehr. Deshalb sollte Frau Merkel ihn entlassen und zum Spielen mit seiner Modelleisenbahn verdammen. Vielleicht hat er ja heute auch eine neue Lok bekommen. Er hatte ja heute Geburtstag. Von dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Horst Seehofer. Professor Dr. Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie der politischen Bildung in Tutzing. Schönen guten Abend, Frau Professor Münch.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Können Sie uns mal erklären, wer das Drehbuch zu diesem Politkrimi geschrieben hat in den vergangenen Tagen und haben Sie gerne zugeschaut?
Ich habe auch nicht gerne zugeschaut, wobei natürlich ein Problem ist, es ist ja nicht nur die Politik, die manchmal das Problem bereitet, es ist natürlich auch die Tatsache, dass wir das ständig so in der Dauerschleife erleben, also in diesen vielen Nachrichtenkanälen, in den vielen Sendungen, in den vielen sozialen Netzwerken, also da wird es auch noch potenziert. Aber ich habe es, auch wenn es nur einmal gekommen wäre, ich hätte es nicht gern gesehen, aber auf Ihre Frage nach den Strippenziehern, ich glaube, die Schwierigkeit an dieser ganzen Diskussion war das, dass da so unterschiedliche Leute mit durchaus unterschiedlichen Interessen daran beteiligt waren, also auch innerhalb der CSU unterschiedliche Interessen gewirkt haben und das hat es noch mal komplizierter und auch unschöner gemacht.
Hatten Sie das Gefühl, die waren sachorientiert, diese Interessen, oder waren das mehr so persönliche Interessen nach dem Motto, wie komme ich am besten in der Politik, in der öffentlichen Wahrnehmung vor?
Also meines Erachtens war es schon beides. Also entgegen jetzt der Stellungnahmen, die Sie gerade gesendet haben. Also es ging meines Erachtens nicht nur oder es geht nicht nur um diese bayerische Landtagswahl am 14. Oktober. Es geht nicht nur ums Recht haben. Es geht nicht nur um die Macht, sondern es geht seit 3 Jahren oder fast 3 Jahren geht es eben um die Frage der Flüchtlingspolitik. Was ist richtig in der Flüchtlingspolitik? Was ist 2015 von der Kanzlerin falsch gemacht worden? Das ärgert die CSU. Unheimlich, was damals als Flüchtlingspolitik betrieben worden ist. Und die Wahrnehmung der CSU, die ich mir jetzt nicht zu eigen mache, ich berichte nur, die Wahrnehmung ist, dass man im Grunde seit 3 Jahren unter dieser Flüchtlingspolitik leidet, dass es immer nur unter den Teppich gekehrt worden ist, immer nur so Kompromisse gefunden worden sind. Und da kommt jetzt wieder die persönliche Motivation von Horst Seehofer rein. Er ist der tiefen Überzeugung, dass allein Angela Merkel daran schuld ist, dass er nicht mehr das schönste Amt der Republik oder sogar der Welt hat, dass er nicht mehr bayerischer Ministerpräsident ist. Diese Schuld schiebt er Angela Merkel zu, dass eben bei der Bundestagswahl die Union so schlecht abgeschnitten hat.
Also schon eine persönliche Rechnung, die da offen ist.
Zusätzlich zu diesen inhaltlichen Punkten, ja.
Professor Dr. Stefan Marschall ist Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und gleichzeitig Mitentwickler des sogenannten Wahl-O-Mats. Schönen guten Abend, Herr Professor Marschall.
Hallo Herr Kuhnt.
Wie haben Sie denn die vergangenen Tage politisch beobachtet? Haben Sie auch eher das Gefühl gehabt, dass da persönliche Befindlichkeiten im Mittelpunkt standen oder haben Sie diese Sachthemen hinterher auch noch erkannt?
Naja, ein Sachthema stand schon im Mittelpunkt, aber gleichzeitig war es durchwoben von solchen persönlichen Fragen. Das Spannende ist ja, wenn Sie sich heute die Bundestagsdebatte angeschaut haben, sitzen Seehofer und Merkel aber wieder nebeneinander, als hätte es das Wochenende und den Montag nicht gegeben. Wenn Sie 4 Wochen in Urlaub gewesen wären, hätten keine Nachrichten gehört und mit keinem gesprochen und würden sich heute die Situation anschauen, würden Sie denken, ist doch alles normal. Und das ist vielleicht das, was am meisten irritiert und was bei vielen Menschen vielleicht auch Fragen aufwirft.
Nun hat aber dazwischen noch Olaf Scholz gesessen, der arme Mann, der jetzt gemeinsam mit seiner Partei dafür sorgen muss, dass dieser Kompromiss, der da ausgehandelt worden ist, auch wirklich umgesetzt wird, denn die gehören ja zur Regierung dazu. Das ist offensichtlich in den vergangenen Tagen ja häufig ein bisschen untergegangen, dass man mit denen auch sprechen müsste. Die Frage, die sich ja stellt und die Frau Professor Münch, ihre Kollegin, gerade angesprochen hat, dieses Spektakel, was wir jetzt hier heute hier diskutieren wollen, ist das eigentlich eins, das von den Politikern aus ihrer Sicht ausgelöst wurde oder vielleicht, da müssen wir vielleicht gleich selbstkritisch werden, vielleicht auch ein Stück weit von uns Medien oder auch durch die sozialen Medien, die sich ja heute unheimlich dynamisieren oder dynamisiert zeigen. Ist das ein Spektakel, das sozusagen inszeniert worden ist oder haben möglicherweise die Umstände das erst so hochgekocht?
Ja, ich glaube nicht, dass es da das große Drehbuch gegeben hat, dass im Nachhinein alles wie ein Plan dann ist oder ein Plan wie ein Plan wirkt, sondern dass es da auch eine Dynamik gegeben hat, die von einigen der Beteiligten auch gar nicht mehr eingefangen werden konnte und von der man vielleicht auch selbst überrascht war, dass man den Geist aus der Flasche gelassen hat und den kaum noch wieder reinbekommen hat, als dann gerade am Wochenende oder am Montag dann die Berichterstattung dann insgesamt auch turbulenter wurde und viele, glaube ich, einfach irritiert davon waren, von dem, was sie selbst ausgelöst haben und dann schnell zurückgerudert haben. Und am Ende stand ja etwas, was ganz unspektakulär war, nämlich ein Kompromiss zwischen den Unionsparteien.
Glauben Sie denn, dass die beiden Hauptdarsteller, Angela Merkel, Horst Seehofer, in Zukunft überhaupt noch zusammenarbeiten können oder muss dauerhaft ein Olaf Scholz dazwischen sitzen?
Na gut, im Bundestag sitzt er ja immer dazwischen, das ist ja so angelegt von der Sitzordnung her, aber in der Tat ist es nach dem Wochenende für viele und auch ehrlich gesagt für mich schwer vorstellbar, wie es eine wirkliche Vertrauensbeziehung geben kann zwischen der Kanzlerin und einem ihrer wichtigsten Minister und das Innenministerium ist eines der wichtigsten Ministerien, die es in der Regierung gibt und gerade weil es ein Bereich ist, der jetzt auch zuständig ist für die Frage der Flüchtlings- und Asylpolitik, wäre es gut, wenn es hier eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit geben würde. Das ist aber nur noch schwer vorstellbar. Das Tischtuch scheint durchgeschnitten zu sein und trotzdem sitzt man noch gemeinsam am Tisch.
Ist das nicht verlogen?
Ich weiß nicht, ob es verlogen ist. Wenn man jetzt die Akteure hört, sagen sie ja, sie hätten halt sich dann doch wieder der Sache zugewendet. Und das ist ja genau der Punkt, den Sie ja eben angesprochen haben, mit dem wir begonnen haben. Geht es da um die Person oder geht es um die Sache? Und die Personen sagen jetzt, es geht um die Sache. Und insofern geht es halt dann doch wieder. Aber es wirkt etwas ambivalent.
Durchatmen nach dem Politikspektakel der vergangenen Tage in Berlin, auch in München. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien bei Ihnen? Das wollen wir heute mit Ihnen in der Redezeit besprechen über 08000. 441777 können Sie bei uns mitmachen. 08000 441777 kostenlos wie immer in der Redezeit. Thema heute Politik als Spektakel, so haben wir es mal jetzt bezeichnet. Welche Spuren hinterlässt eigentlich der Streit der Unionsparteien von den vergangenen Tagen jetzt dauerhaft für uns Wählerinnen und Wähler? Gerd Clausen aus Bremen, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Welche Spuren hinterlässt der Koalitionsstreit und geht Glaubwürdigkeit der Politik verloren? Also ich glaube, sie hinterlässt mittelfristig fast keine Spuren. Weil im Jahresrückblick wird man sagen, ach ja, da war ja mal was. Der Bürger vergisst es so schnell, auch wenn es in dieser Form, ich kann mich nicht erinnern, dass es schon mal mit getrennten Sitzungen und Rücktrittsdrohungen, das war in Wirklichkeit schon krass. Aber das Bild der Koalition war ja vorher auch schon schlecht, also so einen großen Schaden hat das da nicht genommen.
Kam es nicht mehr drauf an, meinen Sie?
Nein, 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 ist der Ruf erst ruiniert. Aber... Die Frage oder die Behauptung, es geht um Personen, um Eitelkeiten, um Befindlichkeiten statt um Sachfragen, halte ich für Unfug, Quatsch. Wer sagt denn sowas? In meinen Augen, just in diesem Fall geht es hammerhart nur um Sachfragen. Es wird immer gesagt, ja, die Bayern haben ihre Landtagswahl. Ich glaube, der Streit wäre genauso, wenn das erst in 3 Jahren wäre. Der Herr Seehofer, wie er noch in Bayern war, konnte Merkel mit ihrem Migrationschaos noch nie nachvollziehen. Und so schiebt er den gesammelten Frust und Zorn von 2, 3 Jahren vor sich her. Und jetzt ist er Bundesinnenminister. Und jetzt hat er Einflussmöglichkeiten. Und er kann sich da nicht einfach, ja, Chefin, unterordnen. Und der Herr Seehofer hätte, wie ich glaube auch der Rest von Europa, nichts dagegen, die Grenzen endlich mal zu schließen. Nur so kann man die Kontrolle wiedererlangen. Und alles, was die Frau Merkel jetzt mit ihrem EU-Kompromiss, diesem Sammelsurium aus Konjunktiven, da zusammenklappbüstert hat, das ist doch nur heiße Luft. Es ist nur Flickschusterei. Es wird sich dadurch ja nichts ändern.
Ja, schönen Dank nach Bremen, Gerd Clausen, für Ihre Einschätzung. Ich habe hier auch noch eine E-Mail, die Sie eigentlich deutlich unterstützt, nämlich von Harald Winkel aus Hamburg, der schreibt, Frau Merkel und Herr Seehofer sind unglaubwürdig, Fragezeichen. Er sagt, Frau Merkel hat eine Luftnummer in Brüssel erreicht. Es sind keine echten Zusagen gemacht worden. Meinung von Harald Winkel aus Hamburg zu unserem heutigen Thema. Und wir haben noch eine E-Mail von Klaus Rockert aus Hamburg. Die ist ein bisschen umfangreicher, will ich Ihnen aber auch nicht vorenthalten. Die Parteien, schreibt er, sind ja nicht, wie Sie es ausdrücken, nur mit sich selbst beschäftigt. Es geht hier um eines der wichtigen politischen Themen unserer Zeit, nämlich die Flüchtlingsfrage, die Seehofer als rücksichts- und offenbar auch verantwortungsloser Machtmensch für seine Ziele nutzt. Hier stehen die Abschaffung des Asylrechts, Ausbau der Festung Europa und Verschärfung der damit verbundenen internationalen Konflikte zur Diskussion. Zur Erinnerung, der Artikel 1 und der 2 des Grundgesetzes. 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten, zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 2, das deutsche Volk bekennt sich darum zur unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Diese Werte sind es, auf die man sich in Deutschland und Europa sonst immer so viel einbildet, zu Recht. Jemand, der diese aufs Spiel setzt für persönliche Machtspielchen, handelt verfassungswidrig und hat in der Politik nichts verloren. Frau Professor Münch, hat sich eigentlich Horst Seehofer mit seiner Haltung, die ja offensichtlich zumindest in weiten Teilen die Haltung auch der CSU war, zu weit aus dem Fenster gelehnt und ist jetzt so persönlich so beschädigt, dass keiner mehr was mit ihm anfangen will? Sozusagen mit dem schwarzen Horst redet keiner mehr dauerhaft?
Das glaube ich nicht. Und zwar glaube ich das aus den Gründen nicht, die sowohl der Herr Clausen als auch der Herr Winkel als auch der Herr Rockert angesprochen haben, weil es eben jeweils, alle drei haben es ja genannt, es geht um dieses inhaltliche Thema. Alles andere ist Begleitmusik. Ich habe vorhin gesagt, also diese Flüchtlingspolitik ist seit 3 Jahren der Dauerbrenner zwischen Bayern und der Bundespolitik beziehungsweise der CSU und der Bundeskanzlerin. Und man möchte die von Seiten der CSU aus klären. Und die Herren haben ja auf unterschiedliche Punkte hingewiesen. Es geht einerseits den Bayern natürlich um die Grenzschließung, das ist ganz wichtig, oder zumindest die besser zu kontrollieren, während es der Kanzlerin um die Sorge geht, eigentlich. Die Kanzlerin wird immer so darüber geschrieben und berichtet, es gehe ihr in erster Linie um ein humanitäres Flüchtlingsrecht. Das glaube ich eigentlich gar nicht so sehr. Das hat sich natürlich so manifestiert. In erster Linie geht es ihr um eine europäische Lösung. Sie hat Sorge, dass diese zu starke Grenzkontrollen womöglich eigentlich das ganze Europa, vor allem zunächst Schengen, aber dann auch den Rest der Europäischen Union in Frage stellen könnten. Also insofern, es geht um Inhalte, es geht um eine völlig unterschiedliche Sicht auf diese Inhalte. Das haben wir ja beim Herrn Rockert gehört, der ganz andere Punkte angesprochen hat, nämlich die Bedeutung des Asylrechts und des Artikel 1 der Würde des Menschen. Es geht um unterschiedliche Themen und das durchzieht nicht nur diesen Konflikt zwischen CDU und CSU, wobei es ja auch innerhalb der CDU unterschiedliche Lager gibt, sondern das durchzieht doch eigentlich die gesamte Republik. Das durchzieht fast alle Parteien mit Ausnahme der Grünen und mit Ausnahme der AfD. Die haben ihre Positionen und die Wähler auch. Bei dem Rest geht es mittendurch, bei der Linken geht es mittendurch, bei der SPD geht es mittendurch und es ist auch in anderen europäischen Staaten. Die Leute, die sagen einerseits, wir müssen auf eine Offenheit achten, wir dürfen uns nicht abschließen und die anderen, die sagen, nein, wir brauchen diese überschaubaren Gemeinschaften, wir wollen unter Umständen auch andere wegschicken, aus der Sorge heraus, dass diese Identität womöglich in Gefahr gerät. Und genau um diese Konflikte geht es und das hat sich jetzt vor der Landtagswahl in Bayern verschärft. Es hat sich verschärft, weil der Bundesinnenminister vielleicht auch nach 100 Tagen im Amt was Großes vorlegen wollte, nämlich einen Masterplan. Aber es geht um Inhalte.
Wenn es denn tatsächlich um diese Inhalte geht, Stefan Marschall als Professor für vergleichende Politikwissenschaft und auch Sabine Reier aus Hamburg, die hat uns gerade geschrieben, die sagt, dass auch Personen und ihre Befindlichkeiten standen im Mittelpunkt, als es eigentlich um Sachfragen gehen sollte. Das wollen mir die Medien zwar schon fast zwanghaft einreden, ich sehe es dennoch anders. Es geht um einen Richtungswechsel im Umgang mit der Migration. Meiner Meinung nach ist diese dringend erforderlich, da ich nicht möchte, dass die AfD noch weiter davon profitiert. Wenn es also tatsächlich eine Sachdiskussion war, Stefan Marschall, was hat dazu geführt, dass die wirklich so persönlich eskaliert ist und dass man hinterher so sagt, eigentlich sind jetzt mindestens Horst Seehofer, als aber ein Stück weit ja auch Angela Merkel angekratzt, weil man gesagt hat, die haben sich letztlich da befehdet und hinterher so einen Kompromiss gefunden, wo jetzt wieder alle sagen, ja, muss ja noch mit der SPD besprochen werden, muss noch mit Wien besprochen werden. Die Wiener haben schon gesagt, ja, wissen wir gar nicht, ob wir das so alles mittragen. Also offensichtlich sind die ja nicht in der Lage, eine Sachdiskussion sachlich zu führen und dann mit einem Ergebnis vor die Medien und vor die Menschen zu treten, sondern sie lassen ja offensichtlich auch immer so Wasserstandsmeldungen raus, um sich ein bisschen ja an der einen oder anderen Stelle als Personen doch zu profilieren.
Ja gut, also Personen machen Politik und man kann Sachpositionen nicht immer ganz klar trennen von Personen. Das hängt schon miteinander zusammen und in diesem Fall ist es, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass man auch von außen, also nicht nur von den Personen selbst, sondern auch von den Beobachtenden selbst, auch dann versucht hat, die Sache etwas stärker zu personalisieren. Und wenn Sie sich die Schlagzeilen anschauen, die dann gefahren wurden am Wochenende, dann waren das ja nicht sachpolitische Schlagzeilen, die Sie lesen konnten in den Medien, sondern da hieß es beispielsweise, so kämpft Merkel ums Überleben, reißt Seehofer Merkel mit in den Abgrund oder Ähnliches. Das sind ja wirklich dann halt auch so dramaturgische Darstellungen einer sachpolitischen Auseinandersetzung, die vielleicht tatsächlich gar nicht so dramatisch war. Und das ist ja genau das große Rätsel, was wir jetzt ja sehen. Die sitzen wieder nebeneinander, machen wieder halt miteinander Politik. Und wenn das wirklich so dramatisch oder so persönlich gewesen wäre, wäre das doch eigentlich vielleicht gar nicht möglich. Das heißt, es wird sehr stark personalisiert. Natürlich auch von den Politikern selbst, also die nutzen ihre Prominenz, die nutzen auch ihre Möglichkeiten, nach draußen Informationen zu stecken und vielleicht auch durch die neuen Medien auch irgendwie auch präsent zu sein und ihre Positionen durchzudrücken und bekannt zu machen. Aber es wird auch von außen gemacht, es wird auch von uns gemacht, die wir die ganze Szene beobachten und eigentlich ganz gerne das auch verstehen als einen Konflikt zwischen Personen.
Herr oder Frau Schneider aus Wermelskirchen hat uns geschrieben, E-Mail, das Verhalten unserer Regierung ist unglaublich unprofessionell. Wer mit einer Rücktrittsankündigung anderen droht und wer sich drohen lässt, ist unhaltbar. In der freien Wirtschaft ist sowas undenkbar. Wer soll diesen Menschen noch vertrauen? Also es scheint doch eine Menge kaputt gegangen zu sein, eine Menge Porzellan, politisches Porzellan und auch möglicherweise persönliches Porzellan. Wir werden es weiter besprechen. Unser Thema heute in der Redezeit, Politik als Spektakel. Welche Spuren hinterlässt der heftige Streit der Unionsparteien in den vergangenen Tagen bei Ihnen, bei den Wählerinnen Wählerinnen und Wählern. Was haben Sie da beobachtet? Wie sehen Sie da die aktuelle Lage? Wie sehen Sie auch die Persönlichkeiten, die da gehandelt haben oder nicht gehandelt haben, je nachdem, wie man sieht? Rufen Sie uns an, gerne kostenlos über 08000 4417 77 08000 4417 77. Politik als Spektakel. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien? Wir wollen es weniger inhaltlich betrachten, als vielmehr so mal die emotionale Ebene betrachten, die da in den vergangenen Tagen ja auch eine große Rolle gespielt hat. Michael Recher aus Lüneburg, guten Abend.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich hatte eben spontan angerufen, weil ich auch am Telefon schon gesagt hatte, dass mich wundert, dass Sie jetzt hier im Radio bringen, die Frage, ob das, was in den letzten 3 Wochen passiert ist, ein Spektakel war. Weil das ist nun wirklich, ich habe das sehr intensiv beobachtet und würde auch die Beobachtung kurz schildern. Das war von meiner Seite aus definitiv kein Schauspiel. Das bedeutet ja das lateinische Wort Spektakulum. Da gab es kein Drehbuch. Wir müssen uns das mal kurz anschauen, was passiert ist. Ich will gar nicht den Streit jetzt zwischen den Protagonisten, zwischen den Personen beurteilen, weil das ist ja das, was in vielen Kommentaren auch zuvor oder was den Frust bei vielen Leuten entstehen lässt, dass sich Leute in der Öffentlichkeit so streiten können. Das ist wie ein Ehestreit in der Öffentlichkeit. Das will niemand sehen. Ich will das auch nicht sehen. Und trotzdem ist es so, es wurde hier nur um die Sache gerungen und 2 Personen, nämlich Frau Dr. Merkel und Herr Seehofer, haben sich mit ihrer Person voll mit ihren Positionen verbunden. Und was mich wundert ist, dass in den Medien überhaupt nicht thematisiert wurde, was eigentlich der Kern des Konfliktes war. Der Kern war doch, dass die eine Seite sagt, ich will keine Regierungsentscheidung mehr der Bundesregierung herbeiführen, die nur national ist. Also die Bundesregierung handelt nicht mehr eigenverantwortlich, übersetze ich das mal. Das ist Frau Dr. Merkels Position mit vielen Parteien im Hintergrund, die das unterstützen, weil sie sagen, wir wollen nur auf europäischer Ebene handeln. Und da sagt die CSU, wenn ich mir jetzt auch meine Wählerschaft im Oktober anschaue, nein, wir müssen auch national frei eigenständig handeln können und dann in die EU-Ebene gehen. Das heißt aber, die Bundesregierung muss als nationale Ebene eigenständig handlungsfähig sein. Das war der Kernpunkt und das ist er weiterhin. Und jetzt kommt nämlich meine Frage, die habe ich etwas geändert. Was denken Sie in der Runde? Wir sehen doch gerade, was ein eigentliches Spektakel war, war das, was im Winter passierte mit der SPD. Soll sich die Partei erneuern oder nicht? Da haben Sie, glaube ich, auch 3 oder 4 Redezeiten zugemacht. Das war für mich ein Schauspiel, weil da gab es ein Drehbuch. Das, was wir hier erlebt haben, ist völlig außer Kontrolle geraten. Das begann am 13. Juni mit der Integrationsgipfel in Berlin, wo dann eben auch diese NDO-Organisation auf der Pressekonferenz, man kann das auf der Bundesregierungsseite im Internet sich anschauen, auf der Pressekonferenz neben Frau Merkel quasi die Ergebnisse des diesjährigen Integrationsgipfels zusammengefasst hat. Also eine Lobbygruppe sagt im Namen der Bundesregierung, die sitzt nebendran, wie sie das beurteilt. Und da wurde im Vorfeld ja Blut- und Bodenideologie Herrn Seehofer zugesprochen und das wurde dann so ein bisschen relativiert. Das war der Anfang und gleichzeitig kam dann sein Masterplan, wo ein Punkt eben diese Frage, wollen wir national oder auf europäischer Ebene handeln, sozusagen als Kernstreitpunkt sich dann herauskristallisierte. Und dann eskalierte das zwischen diesen beiden Personen so. Ja. Und jetzt frage ich mich aber, jetzt heute habe ich die Erwartung, die SPD als 3. Koalitionspartner sagt zu Recht, hey Leute, ihr müsst uns natürlich auch fragen. Die haben 3 Wochen zugeschaut und kommen jetzt damit an und sagen, wir müssen diskutieren. Ich möchte aber von der Regierungspartei SPD nach 3 Jahren wissen, ja, was sie jetzt konkret vorschlagen.
Nach 3 Wochen.
Und ihr, nach 3 Jahren. Ja, und das ist der Punkt, wo ich persönlich, und das merken Sie, richtig sauer bin, ja, dass jetzt alle auf Frau Merkel und Herrn Seehofer rumhacken. Ja. Und okay, dann kommt die SPD an und sagt, wir wollen jetzt mal darüber reden, was man machen könnte. Sorry, habe ich kein Verständnis.
Also Sie meinen, Sie hätten eher auch eine Fahne hissen müssen, sagen müssen, hör mal, wir sind mit an Bord und möchten hier gerne auch mal gefragt werden, wie der Kurs ist.
Und jetzt kommt meine ruhige Frage. Nein, ich möchte darauf hinaus, dass in der Politik endlich alle lernen müssen, alle Parteien, dass sie nicht immer mit Euphemismen und schönen Worten drumherum reden und so weiter vorankommen, sondern sie müssen auch konkret sagen, was sie wollen. Dann werden sie dafür gewählt oder sie werden nicht gewählt. Aber ich möchte wissen, woran ich bin. Das ist alles.
Ja, Frau Professor Münch, als Direktorin der Akademie der politischen Bildung in Tutzing, wir haben es ja gerade gehört, also die Wähler, zumindest also Herr Recher aus Lüneburg, erwartet da eine klare Kante und ist der Meinung, da ist eine sachliche Diskussion gewesen, die ist hochgekocht und die hat sich dann irgendwann personalisiert. Bleibt aber eine sachliche Debatte. SPD hat aus seiner Sicht versagt, hätte viel eher eingreifen müssen. müssen. Warum schaffen das die Parteien offensichtlich in dieser heutigen Zeit nicht, sich sachorientiert mit einem Thema auseinanderzusetzen? Warum verabschiedet ein Herr Seehofer in seinem Innenministerium einen Migrationsplan einseitig, legt ihn dann irgendwann der Kanzlerin vor, die sagt, ja, finde ich alles gut, aber ein Punkt gefällt mir nicht. Wenn wir das richtig bewerten, war es ja offensichtlich auch nur ein unwesentlicher Punkt, wenn es um die Menschen geht, um die es in diesem Zusammenhang geht. Warum kocht das dann so hoch? Warum verliert sich da wirklich diese Sachlichkeit?
Also der Punkt, den Herr Recher angesprochen hat, ist ja ganz wichtig. Und diese Frage oder wie dieser Appell ja eigentlich vor allem, alle müssen lernen, die Parteien müssen lernen und sollen nicht nur diesen Politiksprech über die Leute ausbreiten, wo man dann im Grunde auch nicht so recht weiß, wo es hinläuft. Warum das so ist, ich denke mir, also ehrlich gesagt, ich empfinde das ja oft genauso. Nur die Schwierigkeit für Parteien ist und warum die häufig dann doch in diesen Euphemismen, in diesem Politiksprech uns irgendwelche Interviews überlassen, hat meines Erachtens ganz viel damit zu tun, dass es natürlich sich ganz häufig innerhalb einer Partei, von einer Partei natürlich einzelne Personen zu Wort melden, die sich immer wieder rückvergewissern müssen, die ja auch nur zum Teil dann sprechen für einzelne Flügel innerhalb einer Partei. Das Faszinierende an unseren Volksparteien, an den beiden Volksparteien, also die Union ist noch eine Volkspartei, die SPD tut sich ein bisschen schwer damit, andere würden es gern werden, aber die Schwierigkeit für eine Volkspartei besteht ja darin, dass sie so unterschiedliche Flügel hat, dass es auch innerhalb einer Volkspartei ja eigentlich eine breite Programmatik gibt, nicht nur so irgendeine Klientelpartei. Und dann ist es eben so schwierig, dann kann ich der Einzelne sagen, der einzelne Parteisprecher und ich habe es jetzt das Richtige erkannt, sondern wir stellen doch fest, wenn wir jetzt zum Beispiel die SPD anschauen und die Haltung der SPD zur Flüchtlingspolitik, die Haltung zur Frage, wie stark soll die Europäische Union sein und wie stark soll nationales Recht in der Flüchtlingspolitik sein, dann sehen wir, dass das innerhalb der SPD ganz stark auseinander geht und durcheinander geht. Und da hat dann eine Fraktionsvorsitzende im Bundestag und eine Parteivorsitzende, Andrea Nahles, eine deutlich andere Position als ein Juso-Vorsitzender, als Kevin Kühnert. Und hinter den beiden verbergen sich aber ganz, ganz viele einerseits Parteimitglieder, aber auch Leute, die durchaus auch was zu sagen haben, Abgeordnete. Und dann kann man nicht einfach nur danach gehen, wer jetzt die lautere Stimme hat. Sprich, auch eine Volkspartei ist etwas Heterogenes. Da gibt es leider nicht die klaren Positionen und deshalb spricht man manchmal so vorsichtig, so abwägend, weil man sich manchmal nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen kann.
Professor Stefan Marschall, die Frage, die ich anschließen wollte, ist, wenn es denn tatsächlich so ist, dass es eine Volkspartei ist, die natürlich unterschiedliche Flügel hat, ich will nicht den Satz zitieren, früher war alles besser, aber früher hatte man das Gefühl, dass diese Volksparteien sich untereinander zumindest gestritten haben und dann aber mit einer klaren Position als Partei nach außen gegangen sind. Heute hat man wirklich das Gefühl, dass der sagt, ich möchte es gern so, der andere sagt so. Je nach Wichtigkeit innerhalb der Partei wird er dann auch von den Medien aufgenommen. Ist da irgendetwas aus dem Ruder gelaufen, was wir dringend wieder reinholen müssen?
Naja, zum einen denke ich, dass das Flüchtlingsthema ein besonders schwieriges Thema für die Volksparteien ist, weil da ja auch die Diskussionslinie durch die Parteien durchgeht und man einfach Schwierigkeiten hat, hier eine wirklich konsistente und eine zur Programmatik einer Partei passende Antwort zu finden. Denn das ist gar nicht so leicht. Das sehen wir bei den meisten Parteien, außer vielleicht bei der AfD und bei den Grünen, die da relativ geschlossen sind, was diese Thematik angeht. Also das ist schon mal schwierig. Und gut, das andere ist, Parteien sind in der Tat ja nicht so ganz geschlossene Gebilde, sondern wie gerade schon von Frau Münch angesprochen, sie haben Flügel, da gibt es Strömungen. Und mittlerweile ist es auch leichter geworden, dass diese Strömungen und Flügel sich auch artikulieren. Und da nutzt man die Medien, da nutzt man auch neue Medien stärker, um sich ja vielleicht durchzusetzen innerhalb der Partei. Das heißt, das, was man eigentlich auch innerhalb der Partei klären könnte, macht man oft dann über die Medien hinweg oder versucht da seine Position zu stärken. Wir haben das auch gesehen bei der beim Mitgliederentscheid der SPD dann über die Große Koalition, dass da auch sehr stark mit Medien gearbeitet wurde von beiden Seiten, aber insbesondere auch von den Gegnern und dass man doch versucht dann auch hier Punkte zu machen dadurch, dass man die öffentliche Meinung für sich versucht zu gewinnen.
Thema heute in der Redezeit, Politik als Spektakel, welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien, der Streit der vergangenen Tage? Wir haben ja schon gesagt, es ging durchaus um ein Sachthema. Ist allerdings sehr personifiziert abdiskutiert worden und teilweise gab es ja auch durchaus böse na, sagen wir mal, Verbalentgleisungen an der einen oder anderen Stelle. Und wir wollen wissen, was hinterlässt das jetzt bei Ihnen so, wenn es darum geht, die politische Szene der Zukunft zu betrachten? Fühlen Sie sich angesprochen, fühlen Sie sich mitgenommen oder sagen Sie, ich drehe mich lieber um und lass die machen, weil so richtig verstehe ich das nicht mehr, was da abläuft. Thema heute in der Redezeit, Politik als Spektakel. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien, wenn Sie mitdiskutieren wollen? Gerne kostenlos über 08000 44 17 77, 08000 44 17 77. Aus Göttingen angerufen, Stefan Herminghaus. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Herminghaus.
Ja, also ich muss sagen, der Grund für meinen Anruf ist, dass ich ziemlich fassungslos erstmal, dass ich jetzt von mehreren gehört habe, es ging um die Sache. Ich habe gefragt, warum sagt jemand sowas angesichts von dem, was schon richtig ist, kein Spektakulum im lateinischen Sinne, aber ein Mordspektakel im umgangssprachlichen Sinne war es schon. Wie kommt man zu so einem Urteil? Also natürlich, es ist ja trivial, von jedem Diskurs, zu jedem Diskurs gibt es erstmal einen sachlichen Kern, von dem er ausgeht. Aber der ist ja vollkommen ins Unsachliche eskaliert. Und natürlich konnte man beobachten, dass der in einer völlig kindischen Weise, also so, dass man wirklich sich die Haare gerauft hat, überfrachtet war mit persönlichen Animositäten, mit natürlich bayerischer Landtagswahl und dann immer wieder natürlich reingewoben dieses Thema, ja, was müssen wir jetzt sagen, nicht die AfD und so weiter. Da ist wirklich die Diskurskultur ganz massiv verloren gegangen. Und was mein Punkt ist, ich möchte Ihnen auch wirklich sagen, ich sehe auch, es ist ja jetzt im Studio, der auch solche Meinungsumfragen macht, ich habe es wieder vergessen, welches nicht die Sonntagsfrage, ne, sind was anderes.
Nein, den Wahl-O-Mat.
Der Wahl-O-Mat.
Als Mitentwickler des Wahl-O-Mat.
Ich muss sagen, ich sehe in dieser, die Medien sind auch immer ein bisschen Spiegel dessen, was in der Gesellschaft vor sich geht. Also ich will den Medien jetzt nicht einfach an den Pranger stellen, aber sie machen dieses Spiel halt mit. Das ist jetzt in diesem und es war auch in der letzten Redezeit schon so zu beobachten, dass einfach ganz viel darüber geredet wird, was darf eine Partei jetzt nicht tun, um nicht Wählerstimmen zu verlieren. Es wird unheimlich viel Raum gegeben diesen Fragen des Machterhalts, die einfach
um
dieses Taktik um dieses Wortfeld Machterhalt irgendwie drumherum gruppiert sind, um die Frage, was ist richtig zu tun, wird irritierend wenig geredet. Und dann wundert es mich im Blick auch nicht mehr, wenn dann mal jemand was Sachliches sagt, dass man dann zu dem Urteil kommt, ja, relativ zu dem, was wir jetzt inzwischen gewohnt sind, war das eigentlich eine sachliche Diskussion. Aber eigentlich ist die Nulllinie relativ der, man sich da orientiert, eigentlich eine Katastrophe. Und ich denke, unsere Demokratie ist aus gutem Grunde so verfasst, dass alle 4 Jahre der Volkssouverän gefragt wird, wie fandet ihr das jetzt? Und nicht jede Woche. Und es geht eben nicht darum, dass der einzelne Politiker sich irgendwie eine gute Reputation schafft, indem er möglichst viel Beifall bei Anne Will oder bei Maybrit Illner
am Abend erhascht. Darf ich nachfragen, was Sie sich denn wünschen würden, Herr Herminghaus? Wie sollten die Medien Ihres Erachtens jetzt mit so einer Konstellation umgehen, wie wir sie die letzten 2 Wochen hatten?
Die Medien sollten einfach das ist jetzt leicht gesagt. Ich bin halt kein Medienvertreter. Ich glaube, dass das sehr schwer ist. Ja, man muss ja auch seine Löcher zuquatschen. Ich kenne das, ich weiß. Aber das ist natürlich viel, viel schwieriger. Aber ich denke, die Medien haben hier wirklich die Aufgabe, das zu sehen und zu versuchen, rückzulenken und zu konzentrieren auf die Frage, was ist denn das Zentrum? Was ist denn die eigentliche Sachaufgabe? Und ich bin überzeugt, das wird der Wähler gutieren. Ich bin auch gerne bei Twitter unterwegs, habe ganz viele Tweets gesehen von der Art, da war dann so eine so gegenübergestellt, was die Politiker glauben, was den Bürger interessiert. Und da war dann nur Flüchtlinge, ach ja, und Flüchtlinge. Und dann, was die Bürger wirklich oder was mich als Bürger interessiert. Und dann war da, Fachkräftemangel, was weiß ich, Schulen und so weiter und so weiter. Und Flüchtlinge kommen nur ganz wenig vor. Warum? Es kommen ja auch kaum noch welche. Ich meine, das Thema ist im Moment ja auch ziemlich überblasen. Das muss man ja außerdem dazu sagen. Das ist ein Selbstläufer und die Medien lassen sich einfach davon mitreißen.
Gut, dann muss ich
mal. Ich denke, da haben wir auch eine Aufgabe, an der Stelle wirklich auch ganz bewusst gegenzusteuern. Ich habe das Gefühl, da ist wenig Bewusstsein drin.
Ja, schönen Dank, Herr Herminghaus, für die durchaus sehr kritischen Worte auch in unsere Richtung, in Richtung Medien. Aber die nehmen wir auch gerne auf, denn es ist ja wichtig, dass auch wir uns mal hinterfragen. An der einen oder anderen Stelle ist das garantiert ganz wichtig. Stefan Marschall, wir haben es vorhin schon mal ein Stück weit angesprochen. aber gerade weil Herr Herminghaus das nochmal eben zusammengefasst hat. Wir reden von einem Spektakel, Sie haben es ja von Anfang an ein wenig sachlicher gesehen, aber natürlich sind da Akteure auf der Bühne und die wollen sich positionieren, das haben wir auch alle gemeinsam festgestellt. Natürlich müssen die auch gesichtswahrend agieren, der ein oder andere muss vielleicht auch erstmal Gesicht zeigen lernen, das weiß man nicht. Und dann gibt es ein Publikum, das sind natürlich in erster Linie die Medien oder natürlich die Menschen, die durch Twitter und ähnliche Geschichten noch mittlerweile direkt angesprochen werden, aber die Masse der Menschen wird ja noch durch uns Medien bedient. Wenn wir uns sozusagen aus dem Publikumskreis zurückziehen würden und sagen würden, macht mal eure Vorstellung erstmal für euch alleine klar und wir kommen dann mal, wenn ihr mit einem Ergebnis nach draußen kommt, so ähnlich wie bei der Papstwahl, da wird ja auch nicht alle 5 Minuten irgendein Zwischenstand gemeldet. Wäre das besser im Sinne von einer sachlichen politischen Debatte, die wir jetzt gerade hier vermeintlich nicht gesehen haben?
Also erst dann, wenn der weiße Rauch aufsteigt, ne, das ist ein bisschen spät und ich glaube, dass man auch das Recht hat, zu sehen, wie Prozesse stattfinden. Das gilt weniger vielleicht für die Papstwahl, aber in der Tat für solche politische Prozesse, über die wir jetzt ja auch, die wir auch beobachten wollen. Wir wollen ja wissen, was da genau geschieht und welche Positionen dann im Raum stehen. Ich denke, das Problem ist vielleicht weniger, dass die Medien berichten, sondern wie sie berichten und wie stark sie dann auch mit bestimmten Bildern arbeiten, wie sie dramaturgisch arbeiten. Herr Herminghaus hat ja auch zu Recht die Umfragen angesprochen, die ja immer wieder auch in den Medien sehr stark halt eine Rolle spielen. Da wird gesagt, wer jetzt wieder 2% verloren hat in einer Umfrage im Ansehen oder welche Partei gerade wieder 1% weniger hat. Oft handelt es sich dabei nur um statistisches Rauschen. Das ist überhaupt irrelevant. Das sind Fehler, die einfach statistisch bedingt sind und überhaupt keine Aussagekraft haben. Aber man versucht sich daran irgendwie so festzumachen und daraus Botschaften zu ziehen, die dann auch vielleicht zu stark sind. Und wie gesagt, auch dieses Runterbrechen auf Personen, das ist auch etwas, wo Herr Herminghaus jetzt recht sagt, dann geht es gar nicht mehr um die Sache. Und das ist aber auch eine Technik, halt, mit der Medien arbeiten. Sie müssen auch Bilder produzieren. Stellen Sie sich Fernsehen ohne Bilder vor. Dann haben wir halt Hörfunk, wie jetzt gerade. Aber sie brauchen also auch Bilder von Personen, die irgendwie in ein Haus reingehen, wieder rauskommen und dann müssen sie das irgendwie kommentieren. Also sie sind darauf angewiesen, eigentlich auch zu personalisieren. Und das kann dazu führen, dass in der Tat dann die Sache etwas verloren geht. Mhm. Und dass ja genau diese diskurshafte Auseinandersetzung, also eine argumentative Auseinandersetzung, vielleicht nicht so stattfindet, wie sie stattfinden sollte.
Politik als Spektakel. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien in den vergangenen Tagen? Thema heute in der Redezeit. Peter Knebel aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde und auch an die Zuhörer. Ich höre das an sich, was mein Vorredner da gesagt hat und kann ihm nur zustimmen. Aber vielleicht mal 2 Sätze vorweg. 100 Tage waren um, wie diese Regierung gebildet wurde. Danach verfällt sie wieder so in einen Streit, der, ja, da kann ich wirklich nur sagen, wir werden also erst in den nächsten 12, 14 Monaten sehen, welcher Schaden der parlamentarischen Demokratie zugefügt worden ist. Und zwar, indem die Leute das ernst nehmen. Es fehlt das Wort Statistik. Sind Ihre Diskutanten da der Meinung, dass die Leute, die bei einer Umfrage gefragt werden, überhaupt noch den Fragestellern die Wahrheit sagen oder ob die vielleicht auch schon taktisch reagieren? Und zu sagen, okay, wir haben es bei der letzten oder bei einer der letzten Wahlen gehabt, da haben Meinungsforschungsinstitute sowas von daneben gelegen. Das ist die eine Sache. Und wenn ich mir diesen ganzen Vorgang jetzt ansehe, so nehmen Sie mal das Beispiel, wenn der Seehofer verlauten lässt, dass er irgendwann um 23 Uhr eine persönliche Erklärung abgeben will. Das ist beste Theater Dramaturgie. Mhm. Jeder weiß, oh Gott, eine persönliche Erklärung. Das war früher wie ein blauer Brief oder so, nicht? Und die Frage ist doch wirklich, muss ich über jedes Stöckchen springen, diese Einführung dieser Büros, die die Nachrichten erstmal bündeln und dann gezielt an die Zeitungen oder Journale weitergeben. Das kann es an sich nicht sein. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da haben in den Redaktionen so Funkbildschreiber für die internationalen Nachrichten gestanden. Und da kamen dann morgens Fotos und darunter war ein Text. Und dieses Foto fanden Sie in sehr vielen Zeitungen wieder, aber der Text war sehr unterschiedlich, je nach politischer Ausrichtung der Zeitung. Ja. Das ist, wir haben, pardon, wenn ich das so sage, in Anführungsstrichen, fast eine Gleichschaltung. Meinung der Chefredakteure kommt vielleicht noch im Kommentar bei Anne Will oder wie auch immer hervor. Aber sonst habe ich persönlich den Eindruck, dass hier also gebügelt wird. Und zwar erheblich.
Okay.
Und vor allen Dingen, die Medien lassen sich benutzen. Die Medien sind bei diesem Fall jetzt in CDU, CSU, sind sie benutzt worden. Und zwar nicht nur durch diese eine Äußerung mit der persönlichen Erklärung. Und ich weiß auch, wer der Regisseur in München ist. Das ist der Herr Dobrindt. Der Herr Dobrindt will Parteivorsitzender werden. Und der hat also eine Wahnsinns... Das ist eine Show.
Das ist aber eine kühne These, dass Sie aus Hamburg meinen, Sie wissen, wer das Drehbuch in München geschrieben hat. Das ist ja doch eine Menge Kilometer dazwischen, ne?
Ich habe den Herrn Dobrindt mal persönlich in München in einer Wahlveranstaltung kennengelernt. Ich bin mal mitgegangen. Hallo. Von daher, diesem Mann traue ich das wirklich zu.
Hm. Herr Knebel.
Alleine, da werden es Gremien gegeben und so weiter. Aber alleine, wie die Medien auf diesen Halbsatz da reagiert haben.
Ja, das lassen wir uns vielleicht gerne nochmal von Ursula Münch einordnen, ob das tatsächlich möglicherweise eine Kampagne gewesen ist, die zum Ziel hatte, Horst Seehofer nun endgültig als Parteivorsitzenden auch abzulösen. Er hat sich ja mit dem Wechsel vom Ministerpräsidentenamt ins Ministeramt nochmal ein Stück weit in der politischen Szene gehalten. Und dann haben wir vielleicht viele gesagt, das war ein bisschen wenig, was da passiert ist. War das tatsächlich möglicherweise so eine Geschichte, bei der Sie gesagt haben, thematisch sind wir uns ja einig, lieber Horst, geh du mal nach Berlin und zückt das Schwert und wir stehen dann hinter dir und im entscheidenden Moment, offensichtlich ja auch am Montag bzw. Dienstag, am Montag und am Sonntag, gab es ja erste Tendenzen offensichtlich, dass sich die Partei in der Dramatik ein Stück weit von ihm abgewendet hat.
Also ehrlich gesagt, es gibt so viele Deutungen von diesem Sonntagabend, ich brauche jetzt nicht noch eine weitere hinzufügen. Ich würde eher dazu tendieren, dass im Augenblick niemand so laut nach dem CSU-Parteivorsitz ruft und im Augenblick alle sagen, also vor allem Dobrindt und Söder, so nach dem Motto, das entscheiden wir erst nach der Landtagswahl, bis dahin brauchen wir noch einen Sündenbock. Das ist das eine. Insofern, da ist, glaube ich, der Druck gar nicht so groß gewesen, aber der Herr Knebel hat ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es war, wo ich ihm überhaupt nicht recht gebe, er hat es vorsichtig ausgedrückt und fast von einer Gleichschaltung der Medien gesprochen und da werde gebügelt, also sprich, da würden irgendwelche gleichmacherischen Tendenzen. Im Grunde hat es ganz viel, dass man so manchmal das Gefühl hat, naja, die ticken ja alle ähnlich, die Medien, hat natürlich einerseits mit den Mechanismen zu tun. In der Flüchtlingspolitik hat es viel damit zu tun, dass es ähnliche Leute in den Medien arbeiten, die einem ähnlichen Publikum, einer ähnlichen Geschichte angehören, die einen ähnlichen Bildungshintergrund haben und da vielleicht manches etwas näher aneinander dran ist, als man das vielleicht sich früher noch so vorgestellt hat, wo vielleicht auch das Medienspektrum und die dort gearbeitet haben, vielleicht noch ein bisschen diverser war. Worauf ich noch ganz kurz hinaus will, ist, Herr Knebel hat gesagt, man muss ja nicht über jedes Stöckchen springen. Und da hat er natürlich recht damit. Wir springen alle. Ich springe ja mit, also indem ich hier jetzt in einem Studio sitze und mit Ihnen über dieses Thema spreche, indem ich die letzten zwei Wochen gefühlt ca. 40 Interviews gegeben habe, da springen auch die sogenannten Expertinnen und Experten mit, weil man natürlich auch gerne, das machen wir ja gern, also wir interessieren uns für Politik. Und aus dem Grund reden wir gern über Politik. Die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, die Medienleute. Und auf einmal reden wir alle und wir vergessen manchmal, dass es einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die sich dafür jetzt zumindest nicht so massiv interessieren. Und aus dem Grund ist es sicherlich ein ganz wichtiger Hinweis, man muss nicht über jedes Stöckchen springen. Und ehrlich gesagt, in meinen etwas ketzerischen Momenten denke ich mir manchmal, ob Politikverdrossenheit vielleicht auch etwas mit diesen vielen Infokanälen, mit diesem ständigen Wiederholen. Die Leute denken ja immer, oder wir denken alle, das wiederholt sich alles und ständig passiert das wieder. Dabei sind es immer nur dieselben O-Töne. Also ganz unrecht, finde ich, hat Herr Knebel nicht. Ich weiß nur kein Gegenrezept, weil ich weiß, wie die Medien funktionieren. Und wie gesagt, dadurch, dass wir uns dafür interessieren, betreiben wir es aber mit.
Stefan Marschall als Kollege von Ursula Münch, sehen Sie es ähnlich? Und das, was ja gerade auch gesagt worden ist von Herrn Knebel, müssen wir diese ständigen Umfragen eigentlich haben und diese ständigen Abtasten? War das richtig, was der Politiker X da gesagt hat? War das richtig, was die Partei da als Zwischenergebnis verkündet hat? Dient das eigentlich der Sache oder macht das alles nur noch unruhiger? Und ich fand es ja nett, dass wir gerade verteidigt worden sind, finde ich auch gut als Medien. Aber sind wir vielleicht auch in einem Strudel drin, ohne dass wir jetzt gleichgeschaltet sind, der sich da so an einem Thema dann auch hochzieht und alle ziehen ein Stück weit mit?
Ja, natürlich. Ich finde es auch richtig und wichtig, nochmal darüber nachzudenken, was wir Experten dann auch dazu beitragen. Und da würde ich Frau Münch auch zustimmen, dass wir da auch aufpassen müssen, dass wir dann nicht manchmal auch zu schnell sind mit unseren Bewertungen. Normalerweise brauchen wir ja Jahre, bis wir irgendwie mal eine Sache gut analysiert haben und dann ist keiner mehr interessiert dran. Also von daher müssen wir da wirklich auch nochmal drüber nachdenken, was wir da machen. Ich denke aber auch, was Umfragen angeht, klar, ich meine, wir in der Politikwissenschaft interessieren uns einfach dafür, wie sich so etwas entwickelt und was da so passiert. Ich glaube, das Problem ist dann, wenn wir anfangen, dann wissenschaftliche Erkenntnisse dann in den Bereich der Medien hineinzuspielen, dass es dann so eine Dynamik gibt. Dann ist, wie eben gesagt, so vielleicht eine kleine Veränderung in den Umfragen plötzlich was ganz Spektakuläres, wobei wir dann sagen würden, na, eigentlich ist das ja gar nicht so wild, was da passiert. Also gerade wenn es darum geht, das zu übertragen, da wird es halt ein bisschen schwierig. Und klar, dann gibt es halt auch die Regeln, die in der Mediendemokratie dann eine Rolle spielen. Und Herr Knebel hat das ja auch angesprochen, der besondere Berliner Medienbetrieb, der, wenn man mit den Betroffenen spricht, ganz anders anscheinend ist, als dass es früher vielleicht mal in Bonn gewesen ist. Da war es gemütlicher und jetzt in Berlin ist es einfach viel hektischer. Man versucht schnell die Meldung zu bekommen. Die Meldungen gehen auch schneller raus. Die Leute schicken Tweets raus und plötzlich gibt es da eine irgendwie Unsicherheit. Man kann Meldungen gar nicht mehr richtig prüfen. Also da gibt es eine Dynamik auch in der Medienkommunikation, auch gerade im Berliner Betrieb, die da schwierig ist.
Mhm. Wolf-Dietrich Bodner aus Bergen am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhnt. Guten Abend in die Runde. Meine Wahrnehmung dieses Spektakels ist im Kern diese. Es ist der Anfang vom Ende der Fraktionsgemeinschaft zwischen CDU und CSU. Ich beobachte seit Jahren, dass die CSU die Autorität der Kanzlerin untergräbt, fundamental Opposition innerhalb der Regierung macht und das bei einem Stimmenanteil als kleinste Partei im Parteienspektrum von 6%. Eine Regionalpartei, die inzwischen einen Einfluss auf die Bundespolitik nimmt, der weit, weit über das hinausgeht, was ihr auch nur ansatzweise zusteht. Und meine persönliche Konsequenz ist, dass ich im Prinzip die CDU auch nicht mehr wählen kann, solange sie diese Fraktionsgemeinschaft aufrechterhält. Das wäre auch nochmal eine Frage an Frau Münch. Und eine weitere Frage, nachdem ich 18 Jahre in Bayern gelebt habe, war mein Eindruck dort, dass ein großer Teil der Anhängerschaft der CSU sich nach einer Alternative sehnt, die es in Bayern, eine konservative Alternative, liberal-konservativ, die es in Bayern nicht gibt. Und deshalb glaube ich, dass die Ausdehnung der CDU nach Bayern nur zum Vorteil der CDU wäre. Es wäre vermutlich dann der letzte Ministerpräsident, der von der CSU käme. Soweit mein Beitrag.
Inhaltliche Aussage, Frage auch von Wolf-Dietrich Bodner aus Bergen. Ursula Münch, können Sie da ganz kurz was zu sagen? Weil wir haben noch einen Hörer, nämlich Thomas Weber aus Göttingen, den wollen wir auch gerne hören.
Also dieses, wohin man sich ausweitet, CSU nach über Bayern hinaus, CDU nach Bayern hinein. Es gibt tatsächlich, da hat Herr Bodner natürlich recht, es gibt natürlich Bevölkerung in Bayern, Wählerschaft, die durchaus mit der CDU liebäugelt. Die könnten unter Umständen die Freien Wähler wählen. Aber genauso gibt es natürlich außerhalb Bayerns auch konservative Wähler, die nicht AfD wählen wollen und aber auch nicht die CDU. Die würden dann unter Umständen zur CSU laufen. Also das wäre unter Umständen ein Nullsummenspiel. Und natürlich, die Regionalpartei CSU lebt davon, dass sie auf der Bundesebene so einflussreich ist und zudem auf der Europaebene. Und genau darum geht es ja der CSU. Sie hat Angst, diesen Einfluss zu verlieren, weil wenn sie in Bayern nicht mehr stark ist, verliert sie auch diesen Einfluss. Genau das treibt sie an.
Thomas Weber aus Göttingen, guten Abend.
Schönen guten Abend Ihnen allen. Ja, ich fühle mich eigentlich durch dieses Szenario, das da passiert ist, ich will das jetzt auch nicht weiter bewerten, eigentlich geradezu desinformiert. Und ich möchte gerne den Begriff aufgreifen, einen Hörer, ich hoffe, ich gebe den Namen wieder, Herr Heringhausen, auch aus Göttingen, ich kenne ihn nicht. Ja, jemand, das ist die Nulllinie. Worüber wird eigentlich diskutiert, ob jetzt Sachthema oder ob da die Köpfe aneinander geraten? Die Grundlage dessen, worüber wir reden und dieses, worüber hier so lange gestritten wurde, ist eigentlich ein Teilbereich von einem Teilbereich, der nicht mal klar umrissen ist, ob die Lösungsmöglichkeiten funktionieren können oder nicht, um die Wählerklientel stärker an sich zu binden.
Sie meinen jetzt die Asylpolitik. Sie möchten mehr Informationen über die europäischen Komponenten.
Ich habe genug, nur ich muss mir dafür sehr viel Mühe geben und ich bekomme auf diesem Wege die Informationen. Und ich würde mir gerne eine andere Rolle der Medien wünschen, nämlich, dass man nicht so einen Teilbereich herausgreift und zum Beispiel einen wichtigeren Bereich herausgreift, der auch vor der Bundestagswahl schon Streitthema war und wo dann zum Beispiel gesagt wird, Fluchtursachenbekämpfung. Wie will man denn verstehen, wie so etwas überhaupt funktionieren kann, wenn man die Grundlagen dessen, worauf denn eben Fluchtursachenbekämpfung zum Beispiel beruhen könnte, und wenn die Politik damit nicht konfrontiert wird und wenn die Menschen nicht informiert sind, dann wird man in dieser Kakophonie von den Streitereien und vom Nebenthema ja geradezu zerrieben. Und das ist schon so wirklich insofern beunruhigend, wenn man das Gefühl hat, wenn die so weitermachen, die können ja so keine ordentliche Politik betreiben. Und eine Sache ist, scheint mir wirklich wahr zu sein, da steht wirklich auf der einen Seite EU-Politik, die Frau Merkel sehr wichtig ist, um die Zentralisierung der EU voranzutreiben, und die einen wollen lieber Staatenpolitik betreiben. Das steht sehr gegeneinander und ich finde, es braucht wirklich ganz grundsätzliche Informationen, wo man eigentlich mit Deutschland hin will und wo Europa hin will und ob das diese ganze Szenario, die ja letztlich die Flüchtlingspolitik ist ja eigentlich ein Teilbereich, der jetzt wieder hervorgeholt wird, aber letztlich sind da viele Politikbereiche, die zentralisiert nach Europa geschoben werden sollen, und das sollte bei all dem nicht außer Acht gelassen werden, was da eigentlich diese großen, großen politischen Bewegungen Richtung Europa, also auch die Entmachtung der Länderparlamente. Ich benutze nicht so gern das Wort Nation, wenn man da so gern schnell bei dem Wort nationalistisch ist, was hier völlig unangebracht ist. Aber ich finde, es wäre ganz gut, wenn eine tiefgreifende Recherche zu den wichtigen Themenbereichen stattfinden würde und wenn die Medien dann eine etwas andere Rolle spielen könnten. Dass wir uns mit Grundinformationen versuchen, weil dem einzelnen Menschen ist es schwierig, da so eine Recherche durchzuführen. Das würde ich mir wünschen.
Okay. Wundere ich mich, dass Sie das vermissen. Also ich finde, also gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch beim NDR, bekommt man doch da viele Hintergrundinformationen. Wir haben den Deutschlandfunk, wir haben sehr gute Tageszeitungen in der Bundesrepublik, wo doch da zu viel drinsteht.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die nicht so gelesen werden, vielleicht wie sie gelesen werden sollten. Dann
naja gut, das bleibt aber dem Einzelnen überlassen. Gut,
ich denke, jeder Medienvertreter sollte sich sowohl um das eine als auch um das andere bemühen. Natürlich müssen wir versuchen, auch unsere Hörerinnen und Hörer bei ihrer täglichen Arbeit zu erreichen. Aber wir müssen ihnen natürlich auch Grundinformationen liefern, die sie brauchen, um auch wirklich ein fundiertes Urteil sich bilden zu können. Ob sie die dann nutzen, ist eine andere Geschichte. Aber liefern müssen wir sie, glaube ich, schon. Aber vielen Dank auf alle Fälle an Thomas Weber aus Göttingen auch für die kritischen Worte hier gegen Ende unserer heutigen Redezeit. Wir sind ja jetzt so kurz vorm Ende. Wir haben festgestellt, es ging durchaus um eine sachliche Geschichte, bei der sich dann allerdings eine Dynamik entwickelt hat, die diese sachlichen Argumente ein deutliches Stück weit haben in den Hintergrund treten lassen. Ich würde gerne unsere beiden Gäste heute zum Ende der Sendung nochmal fragen, ob sie denn glauben, dass wir dieses Rad, das ja nicht nur in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, ob wir das irgendwann nochmal zurückgedreht bekommen oder ob wir uns möglicherweise dieser Dynamisierung ergeben müssen, dieser Dynamisierung auf der einen Seite, auf Seiten der Politiker, die sich natürlich darstellen wollen, gerade diejenigen, die schon so lange dabei sind, bei denen man immer das Gefühl hat, die wollen auch nicht loslassen, die wollen ja auch keine neuen Köpfe praktisch in den Mittelpunkt stellen, in die Kameras lächeln lassen, sondern sie wollen es schon selber machen. Und dann natürlich auch uns Medien, die werden dann immer wieder auf diese Köpfe auch reagieren. Also glauben Sie, wir kriegen da nochmal irgendwie eine Versachlichung hin auf allen Seiten, Ursula Münch?
Naja, das liegt natürlich auch an uns selbst. Also neue Köpfe kommen automatisch. Das hat was mit dem Generationenthema zu tun. Also die werden kommen. Wir müssen denen natürlich dann auch immer wieder eine Chance geben. Und es hängt auch schlicht und ergreifend, denke ich mir, auch von unseren eigenen Wahrnehmungen von Politik ab. Und vielleicht sollten wir einfach auch als Bürger uns damit abfinden, dass manches einfach einerseits kompliziert ist und andererseits emotional behaftet ist. Und dass das natürlich auch diese Dynamik produziert. Und das wird sich nicht ändern.
Stefan Marschall.
Ja, ich denke, wir werden das Rad da nicht zurückdrehen können. Wir werden weiter in sehr dynamischen Zeiten leben, in denen Politik sich beschleunigt. Wir sehen das ja auch in anderen Ländern. Das hängt mit den Kommunikationsformen zusammen, die wir jetzt haben. Auch das werden wir nicht ändern können an der Stelle. Aber ich denke, dass genau so Momente, die wir jetzt hatten, nämlich auch dieses Wochenende und der Montag und was danach passiert ist, vielleicht einen noch mal ein bisschen sensibilisieren dafür, vielleicht auch einen Schritt langsamer vorzugehen. Sowohl die politischen Akteure, ich hatte den Eindruck, die sind auch teilweise schockiert gewesen über das, was passiert ist. Aber auch die Medien, glaube ich, fangen an, ein bisschen mehr sich auch selbst zu fragen, welche Rolle sie dabei gespielt haben. Und das kann der Beginn eines Prozesses sein, in dem es vielleicht etwas ruhiger wird.
Politik als Spektakel, das Thema in der heutigen Redezeit. Welche Spuren hinterlässt der Streit der Unionsparteien aus den vergangenen Tagen bei uns Wählerinnen und Wählern? Das war das Thema, das wir diskutiert haben mit Ihnen. Vielen Dank für Ihre zahlreiche Teilnahme. Vielen Dank aber auch Professor Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin, Direktorin der Akademie der politischen Bildung in Tutzing, und Professor Dr. Stefan Marschall, Professor für vergleichende Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, gleichzeitig Mitentwickler des Wahl-O-Mats. Die Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.